RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die Ukraine hat den russischen Vorschlag für ein weiteres Gespräch über ein Ende des Krieges angenommen. Eine ukrainische Delegation soll morgen nach Istanbul reisen. Janine Artist.
Es wäre das zweite direkte Treffen russischer und ukrainischer Vertreter innerhalb von gut zwei Wochen. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe, die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener und die Rückkehr entführter Kinder. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Russland von seinen Maximalforderungen abweichen wird. Dazu gehört, dass die Ukraine große Gebiete abtreten soll.
Bei der Präsidentschaftswahl in Polen zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag haben laut der Wahlkommission rund ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind etwas mehr als bei der Wahl 2020. Bei der Stichwahl treten der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und der rechtsnationale Kandidat Nawrocki an. Sie gilt auch als richtungsentscheidend in Bezug auf die EU. In Deutschland haben sich nach Angaben der polnischen Botschaft 115.000 Bürger mit polnischer Staatsbürgerschaft registrieren lassen. Das sind deutlich mehr als bei der letzten Wahl. In Berlin sind am Nachmittag tausende Menschen mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Nach Polizeiangaben haben bei der Sternfahrt des ADFC rund 13.500 Teilnehmende mitgemacht. Der Veranstalter spricht von 20.000. Am Morgen waren von vielen Orten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum Großen Stern im Tiergarten. Dort findet auf der Straße des 17. Juni noch bis 18 Uhr ein Umweltfestival statt. Die Bundesregierung will Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Wirtschaft zu entlasten. Mehrere Medien zitieren aus einem entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Klingbeil. Unter anderem sollen Unternehmen ab Ende Juni Investitionen mit bis zu 30% abschreiben können. Bundespräsident Steinmeier hat in Hamburg die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Jugend forscht ausgezeichnet. Ein Preis ging auch nach Berlin. Ein 20-Jähriger hat ein Verfahren entwickelt, um mithilfe von KI unvollständige MRT- und Röntgenaufnahmen zu ergänzen. In der Formel 1 hat Oscar Piastri den großen Preis von Spanien gewonnen. Der WM-Führende gewann vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis abends meist bewölkt, von Westen teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Zurzeit in Berlin-Dahlem 26 Grad und in Senftenberg 29. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze. Schönen guten Tag wünsche ich. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der tobt jetzt seit über 3 Jahren. Und es ist ein brutaler Zermürbungskrieg geworden. Ob dieser Krieg mit Verhandlungen beider Seiten beendet werden kann, ist jetzt die spannende Frage. Und morgen in Istanbul könnte sich bereits zeigen, ob es überhaupt eine Basis für Gespräche gibt. Denn ein von Russland vorgeschlagenes Treffen wird stattfinden. Der ukrainische Präsident Selenskyj will eine Delegation entsenden. Mehr dazu aus Kiew von Florian Kellermann.
Die ukrainische Delegation bei den Gesprächen mit Russland in Istanbul am Montag wird wieder Verteidigungsminister Rustem Umerov anführen. Das erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj auf Konten in sozialen Netzwerken. Umerov hatte von ukrainischer Seite schon eine erste Runde der wieder aufgenommenen Gespräche Mitte Mai geleitet. Die russische Delegation wird, ebenfalls wie schon im Mai, wohl der ehemalige Kulturminister Wladimir Medinsky anführen. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe als vorrangiges Ziel der Gespräche, dann den Austausch weiterer Kriegsgefangener und die Rückführung von Russland entführter ukrainischer Kinder. Um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, müsse zudem ein Treffen auf höchster politischer Ebene vorbereitet werden, so Selenskyj. Russland hatte angekündigt, der Ukraine am Montag in Istanbul ein Memorandum zu übergeben. Das Papier wird nach Einschätzung von Beobachtern Forderungen enthalten, die Russland zur Bedingung für eine Waffenruhe machen dürfte.
Morgen also tatsächlich in Istanbul Verhandlungen zwischen Russland und der angegriffenen Ukraine. Aus Kiew berichtete Florian Kellermann. Gleichzeitig wurde auch bekannt, dass ganz offensichtlich die Ukraine eine russische Militärbasis in Ostsibirien angegriffen haben könnte. Nach Angaben des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes wurden über 40 russische Militärflugzeuge angegriffen. Die Meldung ist aber noch nicht bestätigt. Ein Regierungschef, der vieles im Land verändern will, und ein bisheriger Staatspräsident, der sich dem entgegenstellt, das ist gerade die Lage in Polen. Heute nun wird in einer Stichwahl turnusgemäß ein neuer Präsident gewählt. Polen-Korrespondent Martin Adam zu den unterschiedlichen Erwartungen an den Wahlausgang.
Geht wählen, läuft als Schriftband im polnischen Fernsehen durchs Bild. In Warschau und anderen Städten fahren Straßenbahnen, Busse und die Metro kostenlos. Polen ist im Wahlmodus und jede und jeder soll teilnehmen können. Maciek ist schon morgens wählen gegangen für den liberalen Kandidaten Rafał Trzaskowski von der regierenden Bürgerkoalition, wenn auch mit Zweifeln. In der ersten Runde habe ich für jemand anderes gestimmt, aber so ist es nun einmal. Man muss sich für jemanden entscheiden, sonst wählen sie für uns. Sie sind die Wählerinnen und Wähler von Karol Nawrocki. Die rechtspopulistische Peace-Partei, die bis 2023 regiert hat, hatte den politisch bis dahin völlig unbekannten Historiker aufgestellt. Der Plan, wie schon mit dem amtierenden Präsidenten Andrzej Duda einen unbeschriebenen Kandidaten zu finden, der nicht angegriffen werden kann, ist bei Nawrocki jedoch nicht aufgegangen. Nawrocki wird von Skandalen verfolgt, war früher Boxer, Türsteher, Hooligan und soll, so berichten polnische Medien, auch an Prostitution verdient haben. Małgorzata schreckt das ab. Sie hat Trzaskowski gewählt, auch um Nawrocki zu verhindern.
Wir unterstützen keine Zuhälterei, wir unterstützen Demokratie. Wir wählen die Teilhabe an der EU und ihren Programmen. Nawrocki hat keine Chance, zu viele Skandale und Korruption.
Aber die Stichwahl um die polnische Präsidentschaftswahl wird knapp. Seit der ersten Wahlrunde Mitte Mai lagen beide Kandidaten in Umfragen konstant gleich auf. So wie Trzaskowski Stimmen gewinnt von Menschen, die Nawrocki verhindern wollen, machen ihn andersherum viele Polinnen und Polen für die schlechte Bilanz der Regierung verantwortlich und stimmen deshalb erst recht für Nawrocki und seinen Anti-Migrations- und mindestens EU-feindlichen Kurs. Ewa zum Beispiel.
Für Nawrocki, weil ich polnische Werte will. Ich habe 2 Jahre in Deutschland gelebt und weiß, wie das Land aussieht, wie ganz Westeuropa aussieht. Ich glaube, Nawrocki hat Kraft und Charisma. Polen wird unabhängiger sein. Ich hoffe, dass wir sicherer sein werden und dass es keine Migranten gibt. Das ist eine Plage, die ganz Europa tötet.
Dass auch Trzaskowski eine harte Migrationspolitik verspricht, dass die Regierung um Donald Tusk nicht nur das Asylrecht an der Ostgrenze ausgesetzt hat, sondern auch Kontrollen an der Grenze zu Deutschland erwägt, spielt für sie keine Rolle. Ewa glaubt, was die Peace seit Jahren erklärt, Tusk und Trzaskowski seien Agenten der Deutschen und Deutschland bedrohe Polen. Beide Kandidaten können auf je ein Drittel der Wählerschaft fest zählen. Entscheiden werden die, die in der ersten Runde für andere Kandidaten oder gar nicht gestimmt haben.
Martin Adam berichtete aus Warschau. Die Wahllokale in Polen schließen um 21 Uhr. Erste Ergebnisse der Stichwahl ums Präsidentenamt dann im Laufe der Nacht oder morgen früh. 3 Tote, Dutzende Verletzte. Das ist die traurige Bilanz eines Feuers im Hamburger Marienkrankenhaus in der vergangenen Nacht. Besonders dramatisch dabei, betroffen war ausgerechnet die Geriatrie, in der viele ältere Menschen behandelt werden. Aus Hamburg, Elias Bartel.
Es ist kurz nach 12:30 in der Nacht, als plötzlich dichter Rauch durch die Geriatrie des Hamburger Marienkrankenhauses zieht. In einem Patientenzimmer im Erdgeschoss brennt es. Die Flammen schlagen blitzschnell nach oben. Der Rauch breitet sich auf allen Etagen aus. Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann schildert die dramatische Situation beim Eintreffen der Einsatzkräfte.
Wir hatten beim Eintreffen sehr viele Personen an den Fenstern, die da um Hilfe gerufen haben. Und die ersten Einsatzkräfte haben natürlich sofort mit der Menschenrettung über Drehleiter, übertragbare Leitern begonnen, auch über die Flure der Stationen. Die Personen, die wir an den Fenstern angetroffen haben, haben wir versucht, mit Drehleitern oder mit tragbaren Leitern zu retten. Bei einigen Personen, die natürlich in Rollstühlen sitzen oder bettlägig sind, funktioniert das nicht. Die haben wir dann über die Flure gerettet, mit sogenannten Fluchttauben, die mit einer Atemluft versorgt werden.
Über 220 Einsatzkräfte sind in der Nacht vor Ort, kämpfen sich mit Atemschutzmasken und voller Ausrüstung durch den dichten Rauch und durch die Dunkelheit. Doch trotz aller Rettungsversuche sterben 3 Menschen. Eine weitere Person schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Mehr als 30 Menschen werden verletzt, viele von ihnen schwer. Auch die Mutter von NDR-Kollegin Anja Würzberger war in dem betroffenen Gebäude. Sie schildert die dramatischen Minuten so.
Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie heute Nacht durch einen starken Geruch von verbranntem Plastik aufgewacht ist und sich dann an die Nachtschwester gewandt hat, die dann laut Feuer geschrien hat und dann begannen chaotische Szenen. Sie hat halbnackte Patientinnen und Patienten mit Infusionsständern über die Flure gehen sehen und das Klinikpersonal hatte alle Hände voll zu tun. Wer irgendwie mobil war, musste sich nach dem Eindruck meiner Mutter erstmal selbst um sich kümmern und sicherlich hat das Nachtpersonal alles getan, was es tun konnte. Und dazu kam natürlich noch, dass in dieser Krisensituation die Menschen in ihrer Muttersprache angefangen haben zu reden. Das heißt, egal ob jetzt Patienten oder Klinikpersonal, es war ein babylonisches Sprachengewirr auf dem Flur, nach dem Eindruck meiner Mutter.
Die betroffene geriatrische Station wurde komplett evakuiert. Der übrige Krankenhausbetrieb läuft aber weiter. Spezialisten der Polizei suchen jetzt nach der Brandursache.
Feuer in einem Hamburger Krankenhaus. 3 Menschen wurden getötet, Dutzende verletzt. Elias Bartel berichtete aus Hamburg. Sie sind bunt, ihr Rauch schmeckt süß und sie verschmutzen millionenfach die Umwelt. Die Rede ist von Einweg-E-Zigaretten. Sie enthalten Mini-Akkus, die dann einfach mit dem Müll weggeworfen werden. Großbritannien geht dagegen ab heute mit einem Verkaufsverbot vor, auch um Kinder und Jugendliche zu schützen. London-Korrespondentin Franziska Hoppen mit Reaktionen.
Einweg-E-Zigaretten aus Plastik und bunt versprechen allerlei Geschmäcker, von Kaugummi über Apfelkuchen bis Cola. Bislang ließen sie sich in Großbritannien für wenige Pfund im Kiosk kaufen. Das sei vor allem praktisch, sagt diese Nutzerin aus Manchester, einer BBC-Reporterin. Ich verstehe schon, dass die Einweg-Vapes schlecht für die Umwelt sind, aber es ist so bequem. Rein in den Laden und wieder raus, statt die Flüssigkeit kaufen und die E-Zigarette immer wieder aufladen zu müssen. Ob sie die Wegwerf-Vapes denn auch fachgerecht entsorge, will die Reporterin wissen. Oh, bemerkt die junge Frau, sie wisse gar nicht, dass man das solle. Eigentlich müssen die Geschäfte die leeren Vapes zurücknehmen und recyceln. Doch der britischen Regierung zufolge wurden letztes Jahr 5 Millionen Stück achtlos weggeworfen oder im falschen Müll entsorgt, wo überhitzte Lithium-Ionen-Akkus für Brände sorgen können. Das ist einer der Gründe, warum ab Sonntag das Verkaufsverbot gilt. Der andere, weil die Einweg-E-Zigaretten so bunt sind und süß schmecken, halten viele Jugendliche sie für harmlos, werden so ans Rauchen und Nikotin herangeführt. So erlebte es der 18-jährige Finn.
I just walked into a shop and they were all there. There was no having to set up. There was no restriction really on the nicotine content either. It was just, yeah, puff a go.
Sie seien im Geschäft einfach da gewesen, keinerlei Beschränkungen, er habe direkt losrauchen können. 18% der 11- bis 17-Jährigen haben das Vaping schon mal ausprobiert. Finn griff danach aber zu Pouches, kleinen, schnell wirkenden Nikotinbeuteln, die man sich in die Backe legen kann. Über die Mundschleimhaut gelangt das Nikotin direkt in den Blutkreislauf und weiter ins Gehirn. Gerade bei Jugendlichen sind die Pouches beliebt. Nun fürchten Experten, dass das Vape-Verbot den Konsum der Beutelchen noch steigern könnte. Dabei sind sie für Eltern und Lehrer schwerer zu entdecken, sagt Sheila Duffy von der Nichtraucherinitiative ASH Scotland.
You can slip this in your schoolbag.
Man kann sie in den Ranzen stecken, 1, 2 in die Backe vor dem Unterricht. Der Lehrer kriegt das nicht mit.
And the teacher's not gonna know.
Der Vorschlag der Vape-Industrie an die britische Regierung, einfach mehr Flüssigkeit in den Einweg-E-Zigaretten zulassen. Damit hielten sie länger und würden teurer und somit für Jugendliche unattraktiver, sagt John Dunn vom Branchenverband UK Vaping Industry Association.
We are restricted in the amount of liquid that we can put in the device.
Wir dürfen nur 2 Milliliter in die Vapes packen. Wenn es 10 Milliliter wären, verbräuchten wir weniger Batterien, weniger Plastik.
Less plastics per device.
Doch dieser Vorschlag kommt zu spät. Sonntag werden die Einweg-E-Zigaretten aus den Regalen und dem Onlinehandel verbannt. Wer sich nicht daran hält, zahlt umgerechnet mindestens 240 Euro Strafe. Kioskverkäufer Vishal Patel ärgert sich darüber. 10-15% Kunden gehen mir bestimmt verloren. Manchmal haben sie noch andere Sachen hier gekauft. Der restliche Umsatz könnte also auch sinken. Der Run auf die letzten Bestände hat derweil schon begonnen. Die BBC berichtet von zahlreichen Einweg-Vapern, die schnell noch Vorräte gehortet haben.
Ab heute also keine Einweg-E-Zigaretten mehr in Großbritannien. Aus London war das Franziska Hoppen. Weiter geht's jetzt mit Nikolaus Hillmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Wir wollen mit Fußball beginnen. Gestern Abend der Champions League Finale in München. 5:0 hat Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand gewonnen. Angeschaut hat sich das Spiel auch die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer in ihrem Quartier in Herzogenaurach, wo ja die Vorbereitung läuft vor dem Nations League Halbfinale am kommenden Mittwoch, ebenfalls in München gegen Portugal. Mit dabei in Herzogenaurach ist unser Reporterkollege Felix Mansel und mit ihm will ich sprechen über das Neueste, Wichtigste, Interessanteste rund um die DFB-Elf. Guten Tag.
Ja, hallo.
Wie hat denn die Mannschaft gestern das Champions League-Finale wahrgenommen und angeschaut? Wie waren die Reaktionen?
Also sie haben alle in Gruppe zusammengesessen. Die haben so eine in ihrem Camp hier im in Herzogenaurach eine große Leinwand. Da haben die alle gesessen, geschaut und da waren die Sympathien auch nicht wirklich groß für beide Mannschaften. Mailand war so ein bisschen Favorit bei einigen, weil ja da Jan Bissek mitspielt, Nationalspieler oder eingewechselt wurde am Ende. Ansonsten haben sie es relativ gelassen sich angeschaut, waren aber dann doch schon wahrscheinlich ein bisschen beeindruckt von den Portugiesen. Spielern bei PSG, die haben nämlich richtig gezaubert und da wissen sie wahrscheinlich auch, was da auf sie zukommen wird am Mittwoch in dem Halbfinale gegen Portugal.
Auf den Bundestrainer kommt ja in diesen Tagen auch einiges zu. Jetzt hat sich gestern Jan Bissek verletzt abmelden müssen, wird nicht zur Nationalmannschaft stoßen. Wie wird das personell aufgefüllt und was bedeutet das auch für die Defensive der deutschen Mannschaft?
Ja, also die Defensive ist ja eh so ein bisschen gerupft. Da sind ja einige Spieler erst gar nicht angereist wegen Verletzung. Und jetzt halt auch noch Bissek nicht da. Der hat ja eine Verletzung sich zugezogen, hinterer rechter Oberschenkel. Der wurde eingewechselt. 8 Minuten später muss der gleich wieder raus. Und Thilo Kehrer wurde heute Mittag nachnominiert, der von AS Monaco kommt. Und das ist auch einer, der jetzt in den letzten Wochen und Monaten gar nicht so oft dabei war hier im DFB-Kader. Also die Defensive, die muss organisiert werden. Marc-André Ter Stegen wird spielen und der wurde hier heute auf der Pressekonferenz auch gefragt, wie er jetzt diese Mannschaft oder diese Abwehrkette neu ordnet. Naja, die haben jetzt nicht mehr so viele Trainingseinheiten, aber Nagelsmann wird da jetzt schon eine Mannschaft stellen oder Defensive stellen, weil über die wird es nur gehen. Die Offensive der Portugiesen, die ist richtig stark und das ist wichtig, dass da hinten erstmal die Null steht.
Wie sieht denn überhaupt das Programm jetzt noch aus bis zum kommenden Mittwoch, bis zum Spiel?
Also heute Vormittag wurde trainiert und am Nachmittag ist individuelle Belastungssteuerung. Morgen gibt's nochmal Training, allerdings geschlossen. Das heißt, auch die Medienvertreter dürfen nicht rein. Da werden vielleicht die ersten Spielzüge oder taktischen Maßnahmen nochmal einstudiert. Die Mannschaft wird dann am Dienstag hier nochmal trainieren, dann nach München reisen und dann am Mittwoch gegen Portugal antreten in der Allianz Arena, die ja heute auch noch zum Teil ausgebessert werden muss, weil ja gestern so ein kleiner Platzsturm stattgefunden hat nach dem Champions League Finale. Da ist im Torbereich, sind da Rasenstücke rausgenommen worden und da sind sie jetzt fleißig am Arbeiten, dass dann auch alles klappt und alles perfekt ist für das Halbfinale in der Nations League gegen Portugal.
Das wollte ich nämlich gerade nochmal fragen. Also der Rasen wird ja in einem vernünftigen Zustand sein am Mittwoch, nicht, dass das da irgendwie so völlig zerrupft aussieht.
Ja, es sieht momentan wahrscheinlich noch zerrupft aus, aber da sind fleißige Hände gerade am Arbeiten und auch im Torbereich hat Marc-André Ter Stegen gesagt, geht er davon aus, dass dann alles sauber verlegt ist und dass da einem perfekten Rasen nichts im Wege steht und somit auch ein perfektes Spiel vielleicht dann laufen kann.
Felix Mansel war das vom DFB. Und von Herzogenaurach geht es nach Leipzig. Da gab es eine riesengroße Sportveranstaltung in den vergangenen Tagen, das internationale deutsche Turnfest und darin eingebettet die Turn-Europameisterschaften. Heute ist das Turnfest zu Ende gegangen mit einer riesen Gala im Leipziger Stadion. Philipp Weißkirch zieht eine durchaus positive Bilanz dieser Turntage in Sachsen.
Tja, nun hat es also auch Margareta Kolosow erwischt.
Also ich bin jetzt riesiger Turnfest-Fan.
Vergangenen Sommer war Kolosow bei den Olympischen Spielen in Paris. Sie wurde Vierte in der rhythmischen Sportgymnastik. Jetzt, ein knappes Jahr später, steht sie also in der Glashalle auf der Leipziger Messe mit leuchtenden Augen.
Also ich finde es richtig cool, dass es so unterschiedliche Events an einem Ort gibt. Und ich finde es auch toll, dass dann Menschen im Rennsport dann die Möglichkeit bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen und auch deren tollen Moment zu genießen.
Für Kolosow, die 21-jährige Spitzensportlerin ist es das erste Turnfest gewesen. Genauso wie für Paul, den 18-jährigen Breitensportler.
Ich wusste auch gar nicht, dass man so viele Mitmachangebote gibt. Deswegen, wir haben Handstand-TÜV gemacht, wir haben alles mitgenommen. Und die Erfahrung muss man mitnehmen.
Paul kommt aus Schweinfurt und ist mit seinen zwei Turnkumpels aus dem Verein nach Leipzig gekommen. Die drei haben nicht nur viel Sport gemacht und Neues ausprobiert, sie haben auch zugehört. Paul erzählt von einem Vortrag, von dem auch sein Verein profitieren könnte.
Wenn man finanziell eben nicht ganz so stark aufgebaut ist wie manche andere Vereine, doch aus den einfachsten Sachen noch richtig gutes Turntraining nehmen kann. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen.
So hat sich das Kati Brenner vorgestellt. Sie ist die Organisationschefin vom Turnfest und voll zufrieden. Lange hat die Turnfamilie ja warten müssen, denn das letzte Turnfest in Berlin, das lag schon 8 Jahre zurück. Und wegen der Pandemie kam Leipzig nicht 2021 zum Zuge, wie eigentlich geplant, sondern eben erst jetzt.
Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob der Spirit, den wir noch in Berlin erlebt haben, jetzt auch wieder erwachen konnte. Und das ist, glaube ich, das, was bei mir am meisten in Erinnerung bleiben wird. Diese lachenden Gesichter, die überall da sind, die tanzend, singend in der Straßenbahn sind und überall sich bewegen.
Bewegen und begegnen. Junge Turner treffen Ältere, Breitensportler treffen Spitzensportler. Ein großes Miteinander der Generationen. Und mittendrin Margarita Kolossow, die in Leipzig schon so etwas ja wie ein olympisches Flair ausgemacht hat, das sie ja aus Paris kennt.
Ja, auf jeden Fall, weil hier einfach der Support so groß war für den Sport und für die Menschen und es einfach so ein freundliches Verhältnis hier war.
Sommerspiele in Deutschland, vielleicht sogar in Leipzig, wer weiß. Was dagegen klar ist, das nächste Turnfest kommt in 4 Jahren in München. Und Paul aus Schweinfurt, der weiß natürlich auch schon Bescheid.
Nimmt man mit, auf jeden Fall.
Ja, kann man mal machen. Und mal machen kann man das auch, sich beim Rudern rumzutreiben. Da fanden an diesem Wochenende auch die Europameisterschaften statt, allerdings nicht in Leipzig, sondern in Plovdiv. Das liegt in Bulgarien. Jan Dittjugait war dort und fasst Ihnen zusammen, was heute am zweiten Finaltag wichtig war.
Als der Deutschlandachter nach dem Finale zurück an Land war, da dauerte es nicht lange und es wurde im großen Kreis besprochen, was da schiefgelaufen war. Nach einem beeindruckenden Vorlauf-Sieg am Donnerstag war das Flaggschiff als Goldkandidat ins Rennen gegangen. Am Ende landete die Crew um Schlagmann Theis Hagemeister auf Rang 4.
Ja, wir haben ein bisschen schwieriger in den Rhythmus reingefunden, beziehungsweise den Rhythmus, den wir wollten, nicht gefunden. Wir haben jetzt auch gerade schon analysiert, woran das lag, an den technischen Punkten. Und daran werden wir jetzt in den nächsten Wochen arbeiten. Wir sind hochmotiviert und alle sind gewillt, dann noch mehr zu trainieren, dann noch mehr rauszuholen. Und ja, wir gehen da eigentlich immer mit einem guten Fazit raus der Sache.
Beim Deutschlandachter ging die Formkurve während dieser EM nach unten. Beim Frauen-Doppelvierer war es genau umgekehrt. Das Quartett holte nach schwachem Vorlauf am Ende die Silbermedaille. Schlagfrau Pia Greiten findet, dass der Teamgeist geholfen hat, und zwar der in der gesamten deutschen Mannschaft.
Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall ein bisschen entspannter, aber auch eben fokussiert auf das, was wir erreichen wollen, ohne jetzt zu schnell große Schritte zu gehen, sondern das wirklich langsam in Ruhe aufbauen zu können. Dadurch kommen dann auch schneller mal Erfolge. Es ist aber auch okay, Fehler zu machen.
Die EM hat gezeigt, dass der deutsche Rudersport weiterhin ein ordentliches Stück von der Weltspitze entfernt ist. Einmal Silber in den olympischen Klassen, das ist nicht viel. Und trotzdem lässt sich Markus Schwarzrock, der auf den Posten des Chefbundestrainers zurückgekehrt ist, vom eingeschlagenen Kurs nicht abbringen.
Wir sind auf einem guten Wegpunkt und das lassen wir uns auch nicht vermiesen. Das lässt sich, glaube ich, auch die Mannschaft nicht vermiesen, weil wir hier eine sehr gute Teamstimmung haben. Alle vertrauen ihren Trainern, das ist, glaube ich, wichtig. Und wir werden jetzt nach Hause gehen und weiterarbeiten und uns peu à peu, Stück für Stück nach vorne arbeiten.
Seit vielen Jahren läuft der Deutsche Ruderverband den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Aber zum ersten Mal wurde nun nach den Spielen in Paris tatsächlich etwas verändert, vor allem in Sachen Personal. Erfolgreiche Trainer aus dem Ausland wurden verpflichtet. Viele junge Athleten bekommen nun eine Chance. Und mit Robert Senz ist ein neuer Sportvorstand ganz nah ans Team herangerückt. Auch er spürt Aufbruchsstimmung.
Dass der Kampfgeist und die Lust auf die sportliche Auseinandersetzung, dass die wieder da ist. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und deswegen glaube ich, also es ist sehr, sehr realistisch, dass wir auch wieder in der absoluten Weltspitze ankommen werden.
Einer Olympiasieger, Oliver Zeitler, ist da schon längst. Er hatte auf diese EM verzichtet. Trotzdem ist er für viele andere im Team das perfekte Beispiel dafür, warum es sich lohnt, dran zu bleiben. Nach vielen Rückschlägen ist Zeitler mittlerweile der beste Ruderer der Welt.
Jetzt wieder zum Tennis, den French Open in Paris. Iga Swiatek, die Titelverteidigerin, steht im Viertelfinale, hat 3 Sätze gebraucht, um dieses zu erreichen. Guido Ringel in Paris auf der Anlage. Wie ist eigentlich das Verhältnis des Pariser Publikums zu Swiatek? Die ist ja im vergangenen Jahr nach ihrem Sieg bei den French Open wegen Dopings 1 Monat gesperrt worden.
Doping spielt hier überhaupt keine Rolle. Auch Yannick Sinner, 3 Monate gesperrt, ist hier ohne Pfiffe empfangen worden. Es gab nur Jubel und teilweise sogar Standing Ovations für die Nummer 1 der Welt. Und das Ähnliche gilt auch für Iga Świątek. Die reißt jetzt nicht alle Herzen auf ihre Seite, weil sie so ein bisschen teilweise emotionslos da auf dem Platz herumtrottet, in Anführungsstrichen. Also für die ganz großen Emotionen sind andere zuständig. Aber dennoch wird sie gemocht hier vom Pariser Publikum, das eher unkritisch ist mit dem Thema Doping. Und heute hat sie halt Jelena Rybakina besiegen können, sportlich. Wir glauben mal und gehen davon aus, ganz ohne nicht erlaubte Hilfsmittel. Insofern Dreisatzerfolg. Sie hat sich mächtig strecken müssen und wirklich lange gequält, 2,5 Stunden. Aber Świątek als Titelverteidigerin weiter.
Ein bisschen warten muss man ja auf Daniel Altmaier. Und er selber ja auch, war so gegen 16.30 Uhr angekündigt, dass er sein Achtelfinale spielen kann. Wann wird es denn dann tatsächlich soweit sein?
Das wissen nur die Damen Sabalenka und Anisimova. Das sind die beiden Frauen, die vor Altmaier, ich sag's jetzt mal despektierlich, den Platz blockieren. Die müssen halt ihr Match noch zu Ende bringen. Und da ist noch nicht mal der erste Durchgang abgefrühstückt. Da steht 6-5 Sabalenka. Das ist die Nummer 1 der Welt. Aber die tut sich schwer gegen US-Amerikanerin Anisimova. Also Ausgang und vor allem das Ende vollkommen offen. Das kann noch gut und gerne 90 Minuten dauern. Und bis Altmaier dann da ist, dann sind wir bei 2 Stunden. Langer Abend.
Na dann viel Spaß dabei weiterhin. Herzlichen Dank an Guido Ringel. Wir schauen auf die Formel 1. Da gab es heute den großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya in der Nähe von Barcelona und es gab einen Doppelsieg für McLaren. Jens Gideon.
5. Sieg für den Australier im McLaren im 9. Rennen der Saison. Oscar Piastri baut seine Führung in der WM-Gesamtwertung aus. 2. bleibt mit jetzt 10 Punkten Rückstand sein britischer Teamkollege Lando Norris, der im heißen Barcelona auf Platz 2 gelandet ist. 3. wurde Charles Leclerc im Ferrari. In der Schlussphase des Rennens hat Titelverteidiger Max Verstappen in seinem Red Bull mit ungestümen Aktionen eine bessere Platzierung als Position 10 verschenkt. Er kassierte eine Zeitstrafe und fiel weit zurück. Der einzige Deutsche war sehr stark. Nico Hülkenberg fuhr im Sauber auf Platz 5 und holte damit 10 WM-Punkte.
Starke Auftritte gab es auch von deutschen Athletinnen und Athleten beim Goldenen Oval in Dresden. Da geht es um Leichtathletik und um den Start in einer interessanten Saison. Jens Jörg Krieg.
Für die beiden deutschen Olympiasiegerinnen hat es an der Elbe zwar nicht zum Sieg gereicht, aber vor allem Jimesi Ogunleye durfte nach dem bisher besten Saisoneinstieg ihrer Karriere sehr zufrieden sein. Die Kugelstoßerin aus Mannheim führte bis zum 6. und letzten Versuch, doch dann wurden die sehr guten 19,67 Meter der Mannheimerin noch von Chase Jackson, der zweifachen Weltmeisterin aus den USA, übertroffen. Im Weitsprung war Malaika Mihambo mit nur einem gültigen Versuch von 6,66 Meter dagegen nicht ganz so glücklich. Die Form der Olympiasiegerin ist deutlich besser, doch leichte Rückenprobleme machten am Ende nicht mehr als Platz 2 hinter der Portugiesin Agathe de Souza möglich. Für eine der besten Leistungen bei den Herren sorgte der Berliner Emil Agekum. Der 400 Meter Hürdenläufer lief bei seinem Sieg die drittschnellste jemals von einem Deutschen gelaufene Zeit und qualifizierte sich damit bereits für den Jahreshöhepunkt, die Weltmeisterschaften im Herbst in Tokio.
Wir bleiben bei der Leichtathletik, dem Zehnkampf-Meeting in Götz. Ist heute der 2. Tag, Martin Raspe. Bei welcher Disziplin sind denn die Athleten gelandet momentan?
Also die Frauen sind fertig und sagen wir jetzt mal Ladies first, das war wirklich beeindruckend, was Anna Hall, die 24-jährige Vize-Weltmeisterin aus den USA, hier abgeliefert hat. Am Ende im abschließenden 800-Meter-Lauf musste sie eine Zeit von 2:03 laufen, um über die magische Punktemarke von 7000 Zählern zu kommen. Und das hat sie tatsächlich geschafft mit einer Zeit von etwas mehr als 2 Minuten und 1 Sekunde. Anna Hall, also die 5. Athletin, die im Siebenkampf die 7000-Punkte-Marke übertrifft und die zweitbeste Leistung gemeinsam mit Carolina Klüft, die je im Siebenkampf erreicht wurde. Also Götze schreibt mal wieder Geschichte. Ganz so weit nach vorne wird es bei den Männern im Zehnkampf heute nicht mehr gehen. Aber vielleicht gibt's ja noch eine Überraschung von Niklas Kaul. Der hat sich auf den 7. Platz nach dem Speerwurf nach vorne gearbeitet und im abschließenden 1500-Meter-Lauf ist er einer der Stärksten. Vielleicht kann er noch auf die Top 3 kommen. Leo Neugebauer ist aktuell 4., aber kein begnadeter 1500-Meter-Läufer. Mal sehen, wo er am Ende bei seiner Götzes-Premiere dann landet.
Martin Raspe war das aus Götzes. Es folgen hier im RBB 24 Inforadio die Nachrichten. Und mit Sport aktuell sind wir wieder für Sie live da gegen 17:45. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Es ist recht voll auf den Autobahnen und Bundesstraßen, vor allem in Richtung Berlin. Und am längsten dauert es aktuell auf der A11 ab Schmölln, auf der A12 an der Grenze, auf der A13 ab Lübbenau, A20 ab Prenzlau Süd, auf der A24 zwischen Dreieck-Wittstock und Fehr-Berlin und auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf. Hier hat es einen Unfall gegeben. Geduld benötigen Sie außerdem auf der A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Zeeser, auf der A9 Richtung Leipzig ab Kleinmarzins und auf der westlichen A10 in beiden Richtungen zwischen Dreieckwerder und Berlin-Spandau.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17.30 Uhr mit Kerstin Reinsch. Russland und die Ukraine haben sich gegenseitig massiv mit Drohnen angegriffen. Die ukrainische Luftwaffe hat die größte Attacke seit mehr als 3 Jahren gemeldet. Demnach sollen über 470 Drohnen in der vergangenen Nacht Ziele in der Ukraine angeflogen haben. Die Ukraine selbst hat nach eigenen Angaben mehrere Militärflughäfen in Russland mit Drohnen angegriffen. Morgen soll es in Istanbul wieder direkte Gespräche über eine Waffenruhe geben. In Polen entscheiden die Wählerinnen und Wähler heute über einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl treten der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und der rechtsnationale Kandidat Nawrocki an. Aus Warschau, Martin Adam.
Die Wahl gilt als Fortsetzung der Parlamentswahl von 2023 und damit als Richtungsentscheid. Die liberal-konservative Regierungskoalition um Premierminister Donald Tusk konnte viele ihrer Reformversprechen nicht umsetzen. Auch weil der amtierende, PiS-nahe Präsident Andrzej Duda zentrale Gesetze blockiert. Sollte PiS-Kandidat Karol Nawrocki Polens nächster Präsident werden, ist mit einer weiteren Blockade der Regierung zu rechnen.
In Berlin sind am Nachmittag tausende Menschen mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Nach Polizeiangaben haben bei der Sternfahrt des ADFC rund 13.500 Menschen mitgemacht. Die Veranstalter sprechen von 20.000. Am Morgen waren von vielen Orten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum großen Stern im Tiergarten. Die letzten beiden Solarfabriken in Deutschland sind insolvent. Es handelt sich um die deutschen Tochtergesellschaften des Schweizer Solarherstellers Meyer Burger mit gut 600 Mitarbeitern. Betroffen sind die Standorte in Thalheim in Sachsen-Anhalt und im sächsischen Hohenstein Ernsttal. André Damm.
Das deutsch-schweizerische Unternehmen Meyer Burger hatte 2021 die Solarindustrie in Deutschland wiederbelebt und eine Zellfabrik in Thalheim eröffnet. Dem Unternehmen machten später vor allem die Konkurrenz aus China sowie mangelnde politische Unterstützung zu schaffen.
Nach dem Brand in einem Krankenhaus in Hamburg fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Brandschutz. Der Vorstand der Stiftung Brüsch sagte, nötig sei eine gesetzliche Pflicht zur Installation von selbstständig arbeitenden Löschanlagen in sämtlichen Patienten- und Personalzimmern. In Hamburg sind bei einem Klinikbrand in der Nacht 3 Menschen gestorben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis abends meist bewölkt, von Westen teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 27 Grad und in Fürstenwalde-Spree 28. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 17.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Welt macht China.
Versöhnliche Worte vom indischen Premierminister Narendra Modi im Lex Friedman Podcast. Es sei wahr, dass es zwischen Indien und China anhaltende Grenzkonflikte gäbe. 2020 gab es Vorfälle an den Grenzen, die starke Spannungen erschaffen hätten. Und seit dem letzten Treffen mit Präsident Xi kehre Normalität an den Grenzen und das Vertrauen zurück, sagt Modi. Ja, China und Indien, zwei Giganten Asiens mit tief verwurzelten Grenzkonflikten.
Also man hat sich gewissermaßen darauf geeinigt, wir sind hier uneins
Und vor allen Dingen versuchen wir, diese Uneinigkeit in Bezug zum Grenzverlauf nicht in die restlichen bilateralen Beziehungen zu riskieren. Dieser Versuch, der kann jetzt als gescheitert angesehen werden.
Johannes Plagemann vom German Institute for Global and Area Studies. Mit ihm werden wir später erfahren, wie sich die Grenzstreitigkeiten auf die Beziehungen der asiatischen Supermächte und somit auch auf die Weltordnung auswirkt. Denn bei den Grenzkonflikten geht es nicht nur um Berge und Linien auf der Landkarte, sondern auch um strategische Interessen, Ressourcen und geopolitische Macht. Aber erst einmal bekommen wir eine Prise Basiswissen zum chinesisch-indischen Verhältnis geliefert. Weltmacht China gibt es in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Joyce Lee. Wir fangen diese Folge etwas anders an, denn wir haben festgestellt, dass gar nicht so viele über die Beziehung zwischen Indien und China Bescheid wissen. Und damit wir aber alle auf dem gleichen Stand sind für das Gespräch später mit Johannes Plagemann, haben wir ein kleines Basiswissenspaket für euch vorbereitet. Und zwar zusammen mit unseren Korrespondenten, einmal Christoph Kober in Beijing, China, und Peter Hornung in Neu-Delhi in Indien. Dann legen wir mal los. Wie sehen sich die Menschen in Indien und China eigentlich gegenseitig? Also welches Bild haben die Leute voneinander? Christoph in China weiß das sehr gut.
Für die meisten Menschen in China spielt Indien, wenn überhaupt, dann nur eine kleine Rolle. Sie wissen zwar, dass Indien ein Nachbarstaat ist, ein großes Land mit ähnlich hoher Bevölkerungszahl, und das ist ja durchaus eine Parallele. Ansonsten dominieren bei vielen die Klischees, wie bei dieser jungen Frau zum Beispiel. Sie sagt, dass Indien ein Land mit Klassenunterschieden ist, spielt also auf das Kastensystem an und dass viele Orte chaotisch und schmutzig seien. Sie sagt auch, dass die Inder stark nach Curry riechen würden und dass sie lieber im bequemen China lebt. Indien würde sie deprimieren. Also ein tiefer Griff rein in die Stereotypenkiste. Es gibt aber auch differenziertere Meinungen, wie bei diesem jungen Mann, den wir auch in Peking getroffen haben. Er sagt, dass er im Ausland studiert habe und da den Eindruck bekommen hat, dass man in Indien besonders in der IT- und Computertechnik recht weit sei. Und das sei etwas, das man durchaus von den Indern lernen könne.
Puh, also die Klischees sind schon heftig. Was die Entwicklung der IT in Indien angeht, bei Software, Cloud Computing, künstliche Intelligenz, spielt Indien vorne mit. Dort gibt es ja auch total viele IT-Startups. Wie die Menschen in Indien China sehen, das hören wir jetzt von Peter Hornung in Neu-Delhi. Und auch da eine Mischung aus Respekt und Klischees.
Also für die Inder ist es nicht ganz unwichtig, dass sie jetzt das einwohnerreichste Land der Erde sind. Die Chinesen also wenigstens an diesem Punkt überholt haben. Ansonsten haben sie doch eine Menge Respekt vor China, der starken Wirtschaft, aber auch dem starken Militär. Besonders nahe ist man sich sicher nicht menschlich, vor allem die kulturellen Unterschiede sind da einfach zu groß. Den Indern sind die Chinesen zu distanziert, zu kalt vielleicht. Und sie essen auch, das ist ein Vorurteil, das man nie selten hört in Indien, auch komische Sachen, Schlangen zum Beispiel. Grundsätzlich trauen die Inder den Chinesen nicht so recht, vielleicht auch, weil sie für Inder schwer zu durchschauen sind. Aber, und das ist ja auch schon was, sie werden nicht grundsätzlich als Feinde gesehen, wie die Pakistaner zum Beispiel.
China und Indien sind ja eigentlich Nachbarländer. Der Grenzverlauf ist unklar, deswegen gibt es ja die Grenzkonflikte. Da hören wir später noch mehr zu. Aber welche historischen Ereignisse haben die Beziehungen dieser Nachbarländer geprägt?
Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Indien hat 1947 seine Unabhängigkeit ausgerufen. Zwei Jahre später hat sich die Volksrepublik China gegründet. Da hat es auf beiden Seiten einen gemeinsamen Geist gegeben, der sich gegen Kolonialismus, gegen die Macht aus dem Westen gerichtet hat. Allerdings hat es dann wenig später in den 1950er Jahren auch erste Grenzstreitigkeiten gegeben. Um eine Region im Himalaya, von der Indien sagt, die gehört zu uns. Aksai Chin nennt China dieses Gebiet und hat dadurch eine Straße gebaut, um die beiden Regionen Tibet und Xinjiang miteinander zu verbinden. Das hat Indien überhaupt nicht gefallen, ist aber für die chinesische Staats- und Parteiführung bis heute wichtig, da sie in beiden Regionen mit harter Hand gegen Minderheiten dort vorgeht. Deswegen hat sie in Aksai Chin bis heute weitere Infrastruktur gebaut, auch militärische. 1959 hat es außerdem einen Volksaufstand in Tibet gegen die chinesische Besatzung gegeben, infolgedessen der Dalai Lama, also das geistliche und weltliche Oberhaupt der Tibeter, mit tausenden Anhängern fliehen musste. Dass er nun ausgerechnet in Indien im Exil lebt, hat die Verbindungen zwischen Neu-Delhi und Peking auch nicht verbessert.
Und was die chinesisch-indischen Beziehungen historisch noch geprägt hat, war ein Krieg, erzählt Peter Hornung in Neu-Delhi.
3 Jahre nachdem der Dalai Lama nach Indien gekommen war, gab es schon den nächsten Konflikt, den indisch-chinesischen Krieg von 1962. Wieder ging es um die Grenze im Himalaya, in der Region, von der die Inder sagen, die gehört zu Ladakh und das ist eben indisch, die Chinesen aber sagen, das ist China. 4 Wochen dauerte dieser Krieg, es gab 2000 Tote. Und Indien musste einsehen, dass sein Militär der Volksarmee deutlich unterlegen war. Die Grenze, die blieb auch in den folgenden Jahrzehnten umstritten. Nur die Konflikte, die wurden seltener und waren auch weniger blutig. 1993 schloss man sogar ein Grenzabkommen und man einigte sich darauf, das Grenzgebiet zu entwaffnen, damit die Soldaten nicht mehr aufeinander schießen. Das heißt aber nicht, dass man danach nicht mehr aufeinander losgegangen wäre, nur halt anders, mit Faustschlägen, mit Steinen, mit Holzprügeln. 2020, da gab es einen schweren Zwischenfall mit Dutzenden Toten.
Beide Länder, China und Indien, haben ja so einige Ähnlichkeiten. Also sie sind aufstrebende Wirtschaftsmächte in Asien. Sie haben fast genauso viele Einwohner und Einwohnerinnen. Sie sind beides Atommächte. In welchen Bereichen kooperieren China und Indien und wo konkurrieren sie? Christoph fängt wieder an.
China und Indien sind beide vertreten in der Gruppe der BRICS-Staaten, also der aufstrebenden Volkswirtschaften. Ebenso sind beide in der Shanghai Cooperation Organization, in der Sicherheits- und Wirtschaftsfragen der Mitglieder diskutiert werden. Kritisch sieht China die Mitgliedschaft Indiens in der sogenannten Quad-Gruppe, die einen Sicherheitsdialog zwischen den USA, Australien, Japan und eben Indien voranbringen soll. Die Sorge Pekings ist da, diese Gruppe könnte zu einer Art asiatischer NATO werden. Die zur kommunistischen Partei gehörende Global Times hat die Quad-Gruppe mal als informelle Anti-China-Sicherheitsgruppe bezeichnet. Kooperationen gibt es im Tourismus. Außerdem haben chinesische Smartphone-Hersteller Werke in Indien eröffnet und dort Menschen angestellt. Manche sagen, das könnte sich zu mehr wirtschaftlicher Zusammenarbeit auswachsen, aber es gibt eben nach wie vor auch viele Vorbehalte.
Okay, aber warum Vorbehalte? Dazu sagt Peter.
Vorbehalte, weil die beiden Staaten eben auch große Konkurrenten sind, militärisch zum Beispiel. Auch wenn sie ganz klar auf unterschiedlichem Niveau sind. Chinas Armee ist viel größer, was Soldaten und Waffen anbelangt und zudem technisch deutlich überlegen. Wirtschaftlich, da konkurrieren die beiden auf zahlreichen Gebieten, Elektro- und Textilindustrie zum Beispiel und natürlich bei neuen Technologien, Biotech, KI und Robotern. Und natürlich geht es darum, auch in der Großregion Südasien Einfluss zu haben. Da fühlt sich Indien immer wieder umzingelt von China. Das ist gut Freund mit Erzfeind Pakistan. Das hat einen Hafen gebaut in Sri Lanka, viel Geld investiert, hat enge Kontakte nach Bangladesch und auch auf die eigentlich kleine Inselgruppe der Malediven, was den Indern aber gar nicht so egal ist, weil die Malediven strategisch wichtig sind.
Eine andere weitere Gemeinsamkeit von Indien und China ist, dass es beides Länder sind, die besonders die Innovation und die Technologie ankurbeln und fördern. Aber wer führt das Rennen in diesem Sektor?
Da würden die Chinesen sagen, ganz klar, wir liegen vorn. Und es gibt auch Statistiken, die das untermauern. China investiert massiv in Schlüsselbereiche, darunter Quantentechnologie, Halbleiterfertigung oder künstliche Intelligenz, und zwar mit Milliardenbeträgen pro Jahr.
Indien ist also klar, es muss ranklotzen, sagt auch Peter Hornung aus Neu-Delhi.
Indien weiß, dass es ordentlich aufholen muss, aber dass man auch China auf lange Zeit gesehen nicht überholen kann. Erklärtes Ziel der Regierung unter Premier Narendra Modi ist es, Nummer 3 der größten Wirtschaftsnation zu werden, vor Deutschland und Japan und hinter den USA und eben China. Make in India zum Beispiel ist ein großes Programm, mit dem man viele Unternehmen dazu bringen will, in Indien zu produzieren. Übrigens auch viele deutsche Mittelständler. Ähnliches gibt es für die Digitalwirtschaft und auch für Start-ups. Die große Stärke Indiens ist, dass man eine schier unerschöpfliche Menge auch an qualifizierten Arbeitskräften hat, die Löhne aber vergleichsweise niedrig sind.
Okay, also man merkt schon, der Wettbewerb zwischen den beiden Ländern ist groß. Aber wo kracht es zwischen Indien und China? Also was sind die Hauptkonflikte zwischen den beiden Ländern?
Es geht auch ums Wasser, wenn sich beide Länder streiten. Und zwar vor allem um den Brahmaputra, einen der längsten Flüsse der Erde. Das Problem, er entspringt in Tibet, das zu China gehört. Und er fließt durch Indien und später dann auch durch Bangladesch. China hat am Oberlauf mehrere Staudämme gebaut und plant noch weitere, was aber Auswirkungen auf den Teil des Flusses hat, der durch Indien fließt. Und hinzu kommt ein weiterer Grenzkonflikt in dieser Region, durch den der Brahmaputra fließt. Der indische Bundesstaat Arunachal Pradesh wird zu weiten Teilen von den Chinesen beansprucht. Das sei nicht Indien, sagen sie, sondern Südtibet und damit eben China.
Doch bei diesen Konfliktpunkten bleibt es nicht, sagt Christoph aus Beijing.
Zusätzlich zum Streit ums Wasser bleibt die Grenze mit Indien im Himalaya ein wichtiges, ein sensibles Thema für China. Und das, obwohl Staats- und Parteichef Xi Jinping und Indiens Premierminister Narendra Modi vergangenes Jahr einen Neustart der Beziehungen beider Länder zueinander vereinbart hatten. Für China ist die Grenzregion womöglich sogar ein akuteres Thema als ein Angriff auf Taiwan, sagen manche Experten. Eine Attacke auf die demokratisch regierte Insel, damit kokettiert China immer wieder. Die wäre allerdings größer, deutlich blutiger und würde wohl auch stärkere internationale Reaktionen, Sanktionen und womöglich militärische Gegenwehr hervorrufen als ein Einsatz zur Vergrößerung des Gebiets Aksai Chin. Eine Auseinandersetzung im Hochland des Himalaya, wo es hauptsächlich Steine und Staub gibt, würde die Welt auch in Sorge versetzen. Indien und China sind beides Atommächte, aber würde wohl nicht zu einem Krieg der beiden gegeneinander führen. Ein solches Vorgehen wäre aber womöglich ausreichend, um in China eine nationalistische Stimmung anzuheizen, wenn es die Staats- und Parteiführung denn wollte, um etwa von anderen Problemen abzulenken. Außerdem ist natürlich Chinas massive Unterstützung von Indiens Erzfeind Pakistan durch Investitionen und Waffenlieferungen ein dauerhafter Konfliktpunkt.
Das war jetzt eine gute Grundlage, die wir von den Korrespondenten aus Beijing und Neu-Delhi bekommen haben, um uns nochmal die Grenzregionen zu verbildlichen. Wir haben Aksai Chin im Himalaya. Das Gebiet liegt im Kaschmir-Gebiet im Westen von China und ganz im Norden von Indien. Die andere Region, um die sich China und Indien streiten, ist Arunachal Pradesh im Südwesten Chinas, für China das Südtibet, und das liegt im Nordosten Indiens. Um diese zwei Gebiete geht es. Jetzt ist es Zeit, tiefer in die Materie einzusteigen mit Johannes Plagemann, Politikwissenschaftler am German Institute for Global and Area Studies, und er hat den Fokus auf Asien. Hallo, Herr Plagemann.
Guten Tag.
Christoph Kober in Beijing, der hat uns erzählt, dass ein Krieg durch die Grenzkonflikte zwischen China und Indien unwahrscheinlich wäre. Herr Plagemann, wie real schätzen Sie die Kriegsgefahr ein?
Ich würde da die Einschätzung teilen. Ich glaube, die reale Kriegsgefahr gegenwärtig ist nicht besonders hoch, nicht zuletzt, weil für Indien ein konventioneller Landkrieg mit China jetzt möglicherweise an verschiedenen Fronten sogar in hohem Maße riskant ist. Man muss sich hier vergegenwärtigen, Indien befindet sich in einer regional sehr schwierigen Lage, also im Osten Pakistan, wo es jüngst auch wieder zu einem Aufflammen des Konfliktes gegeben hat, eine echte Eskalation. Im Osten Bangladesch, wo im vergangenen Jahr die Premierministerin, eine als indienfreundliche Premierministerin geltende Politikerin, vom Hof gejagt worden ist, sondern es ist jetzt eine Übergangsregierung an der Macht, die deutlich kritischer gegenüber Indien auftritt. Auch im Osten der nordöstliche Teil Indiens, der nur über diese schmale Landzunge mit dem Rest Indiens verbunden ist, mit Grenzen zu Myanmar, weiteres instabiles Land in der direkten Nachbarschaft und eben die lange Landgrenze dann hin zu China. Also da ist die Bedrohungslage insgesamt doch sehr groß, vor allen Dingen dann, wenn man sich auch nochmal vergegenwärtigt, dass das indische Militär zwar aufrüstet und aufgerüstet hat, aber eben doch auch noch begrenzt bleibt in seinen Mitteln.
Also es geht viel um Geopolitik, Ressourcen und sicherheitsstrategische Interessen. Die sind ja auch in der Aksai-Chin-Region wichtig, für China zumindest, weil dort gibt es eine Straße, die Tibet und Xinjiang miteinander verbindet. Jetzt ist es so, 2020 gab es dort einen besonderen heftigen Vorfall zwischen indischen und chinesischen Soldaten. Das war der blutigste Zusammenstoß zwischen den beiden Ländern seit dem Grenzkrieg in den 60ern. Und da sind die Armeen aneinander geraten. Jetzt ist dieser Vorfall 5 Jahre her. Wie präsent ist dieser Vorfall heutzutage noch? Es gab ja noch im Oktober 2024 eine Einigung zwischen den beiden Ländern als Ergebnis zu diesem Vorfall.
Ja, also Einigung würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist so eine gewisse Deeskalation, das schon, aber eine tatsächliche Einigung, wie jetzt genau hier die Grenzen verlaufen sollen, dass beide Seiten auch wirklich zufrieden damit sind, das kann man nicht sagen. Tatsächlich haben sich offenbar die Militärs auf beiden Seiten ein Stück weit zurückgezogen, sodass jetzt ein neuerliches Aufflammen gegenwärtig unwahrscheinlich scheint. Aber das soll nicht heißen, dass es nicht in der Zukunft wieder zu ähnlichen Auseinandersetzungen kommen könnte.
Was würden Sie sagen, Herr Plagemann, inwiefern belasten die Grenzkonflikte die chinesisch-indischen Beziehungen heute?
Die Grenzkonflikte belasten die Beziehungen massiv. Interessanterweise hat es ja Ende der 70er Jahre eine gewisse Entspannung der indisch-chinesischen Beziehungen gegeben und auch Versuche gegeben, die Grenzkonflikte gewissermaßen separat von allen anderen bilateralen Fragen zu behandeln. Also man hat sich gewissermaßen darauf geeinigt, wir sind hier uneins, wir versuchen aber in anderen wesentlichen Feldern näher zusammenzurücken. Und vor allen Dingen versuchen wir, diese Uneinigkeit in Bezug zum Grenzverlauf nicht in die restlichen bilateralen Beziehungen zu riskieren. Dieser Versuch, der kann jetzt als gescheitert angesehen werden. Also Indien hat hier auch zurückgerudert, hat jetzt gesagt, ohne eine Lösung der Grenzfragen können wir auch in anderen Fragen nicht zusammenkommen.
Aber kann es eine Lösung geben zu den Grenzfragen?
Ich bin mir sicher, natürlich kann es eine Lösung geben. Das wäre in jedem Fall ein Geben und Nehmen. Dafür gibt es ja auch genug, ich sag mal, Verhandlungsmasse. Nur darf man sich nicht der Illusion hingeben, dass diese Grenzfrage unabhängig von allen anderen wesentlichen Teilen dieser chinesisch-indischen Rivalität behandelt werden kann. Für China ist ja auch gerade die relative Überlegenheit in dieser Grenzregion auf militärischer Seite ein gewissermaßen Faustpfand. Sie können hier für Unfrieden stiften, wenn sie an anderer Stelle unzufrieden sind mit dem Verhalten Indiens gegenüber China. Etwa wenn es darum geht, wie sich Indien und die USA in den letzten Jahren immer näher angenähert haben, auch was die militärische Zusammenarbeit angeht, angetrieben ja maßgeblich von der Intensivierung der chinesisch-amerikanischen Rivalität. Also insofern ist mittelbar diese Frage der Grenzen zwischen Indien und China auch eine Funktion anderer globaler Großmachtrivalitäten.
Aber das ist ja eigentlich auch eine schwierige Situation für Indien. Also Indien hängt da irgendwie mittendrin. China ist praktisch das Nachbarland, das ist nicht weit weg. Und dann hat sich Indien den USA angenähert. Aber USA und China können nicht gut miteinander. Wo sieht sich Indien dann selbst in diesem Dreieck oder wie nimmt sich Indien selbst wahr?
Indien sieht sich vor allen Dingen als unabhängig an. Was es grundweg ablehnt, ist das Eingehen von bindenden, auch militärischen Allianzen. Man will seine Unabhängigkeit wahren, sowohl gegenüber China als auch gegenüber den USA. Im Zuge jetzt aber der stärker werdenden Rivalität zwischen Indien und China und einer veränderten Bedrohungslage. Man nimmt eben jetzt mittelfristig, langfristig und kurzfristig vor allen Dingen China als Bedrohung wahr, weniger als Pakistan wie in der Vergangenheit. Im Zuge dessen also haben sich Indien und die USA weiter aneinander angenähert, was wiederum dann zu einer härteren chinesischen Haltung führt.
Was wirtschaftliche Abhängigkeiten angeht, wie sieht die wirtschaftliche Beziehung zwischen Indien und China aus? Kann Indien da mithalten?
Es gibt ein massives Außenhandelsdefizit gegenüber China. Also Indien importiert viel, viel mehr Produkte aus China und auch höherwertigere Produkte, als das China aus Indien importiert. Also für China ist Indien kein wesentlicher Handelspartner. Andersherum ist das nicht der Fall. China ist für Indien ein wesentlicher Handelspartner. Das ist natürlich schon eine Form von Abhängigkeit, die die Inder in den letzten Jahren versucht haben zu beheben.
Es hört sich jetzt ein bisschen so an, als ob Indien sich wirtschaftlich von China ein bisschen unabhängiger machen möchte. Spielt Europa da eine Rolle? Also könnten da Indien und Europa ja ein bisschen näher kommen?
Ja, und eine Tendenz dazu lässt sich ja auch schon beobachten. Also in einem Absatz des Koalitionsvertrags jetzt der neuen Bundesregierung steht auch, dass Deutschland, die EU, die Beziehung zu Indien auf allen Ebenen, inklusive auch der sicherheitspolitischen Ebene, ausbauen möchte. Was wir auch sehen, eine Wiederbelebung der Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien. Bislang sind so die Aussagen, das soll dieses Jahr noch unter Dach und Fach gebracht werden. Nun muss man wissen, diese Verhandlungen ziehen sich über mehr als 10 Jahre. Also ob das wirklich klappt, ist noch ein Stück weit offen. Aber der politische Wille, gerade auch auf europäischer Seite, ist da, auch um zu signalisieren, jetzt in diesen Zeiten, Bruch des transatlantischen Verhältnisses, schwierigeres Verhältnis zu China als in der Vergangenheit, Russland unter Putin, in diesen Zeiten setzt Europa und setzt Deutschland auf neue Partner. Und da ist Indien ganz vorne mit dabei, keine Frage.
Ja, und da kommt das Wort De-Risking ins Spiel. Wirtschaftliche Beziehungen diversifizieren und zum Beispiel weniger abhängig von China sein. Dazu haben wir vor ziemlich genau einem Jahr, also Mai 2024, eine Folge gemacht. Hört da gerne rein. Die Grenzkonflikte zwischen Indien und China haben einen großen Einfluss auf das Verhältnis der beiden Länder. Aber wir merken auch, es ist vielschichtiger. Die wirtschaftliche Beziehung, Indiens Annäherung an die USA, Chinas Einfluss in Indiens Nachbarstaaten spielen damit rein. Herr Plagemann, welche Rolle spielt da der Dalai Lama?
Indien hat ja noch zu einer Zeit des Versuches einer echten Annäherung an China in den 50er Jahren den chinesischen Anspruch auf Tibet anerkannt. Als dann die kommunistischen Truppen Tibet besetzt haben, 1959 dann auch einen Aufstand der Tibetaner gewaltsam niedergeschlagen haben, hat Indien dem Dalai Lama politisches Asyl in Indien angeboten. Der ist bis heute da. Und das ist schon auch ein Faktor, der zu Irritationen auf chinesischer Seite insbesondere führt. Im letzten Jahr war eine hochrangige amerikanische Kongressdelegation in Indien und hat dort auch den Dalai Lama besucht. Also hier hat Indien die Möglichkeit, auch diesen Konflikt um die Rolle Tibets, um die Rolle des Dalai Lamas selbst zu politisieren, auch auf internationale Ebene zu heben. Nancy Pelosi war da in Indien und das hat auf chinesischer Seite doch sehr zu Unzufriedenheit geführt. Und für die Inder heißt das wiederum, dass sie hier ja mit der Tibet-Frage so eine Art Faustpfand haben, wo sie sagen können, okay, wenn die Beziehungen an anderer Stelle schlechter werden, dann können wir hier zumindest ein Stück weit auch reagieren.
Übrigens geht es in unserer nächsten Weltmacht-China-Folge um den Dalai Lama. Also schaltet da auf jeden Fall wieder rein. Vielen Dank, Herr Plagemann, für Ihre Einschätzungen. Das war Welt macht China. Die komplette Version dieser Folge gibt es in der ARD-Audiothek. Mitgearbeitet haben diesmal Christoph Kober, Peter Hornung, Fanny Michaelis, Astrid Freieisen und Zui Mu und ich, Joyce Lee. Technik und Ton Hendrik Fano und David Schöpe. Bis bald!
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Dreieck Havelland und Falkensee steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Es ist aktuell recht voll auf Autobahnen und Bundesstraßen, vor allem in Richtung Berlin. Am längsten dauert es aktuell auf der A11 ab Pfingstberg, auf der A12 an der Grenze, auf der A13 ab Löbenau und vor dem Schönefelder Kreuz, auf der A24 zwischen Dreieck Wittstock und Fehr-Berlin und auf der A115 vor dem Kreuz Zehlendorf. Geduld benötigen Sie außerdem auf der A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Siesa, auf der A9 Richtung Leipzig ab Kleinmarzehns und auf der westlichen A10 in beiden Richtungen zwischen Dreieck Werder und Berlin-Spandau. Stadtverkehr Berlin, nach der ADFC-Sternfahrt ist die Straße des 17. Juni zwischen Ebertstraße und Großer Stern in beiden Richtungen noch bis in die Nacht gesperrt. Plenterwald, wegen des Berlin-Triathlons ist die neue Krugallee bis etwa 20 Uhr gesperrt. Und die U-Bahn-Linie 3 ist weiterhin zwischen Spiechernstraße und Wittenberg Platz unterbrochen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Jürgen Buch. Die Ukraine hat dem russischen Vorschlag für eine weitere Gesprächsrunde mit Moskau zugestimmt. Laut Präsident Selenskyj wird eine ukrainische Delegation morgen nach Istanbul reisen. Unterdessen hat Kiew in einer koordinierten Aktion 4 russische Militärflughäfen attackiert. Den Angaben zufolge sollen dabei mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Ein Vertreter der ukrainischen Sicherheitsbehörden sagte, der Angriff sei mehr als 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. In Polen läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt. Noch bis 21 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Die Entscheidung fällt zwischen dem liberalen Kandidaten Trzaskowski und dem rechtskonservativen Bewerber Nawrocki. Umfragen sagen ein enges Rennen voraus. Das offizielle Endergebnis wird erst morgen erwartet. Die Bundesregierung will die Wirtschaft entlasten, unter anderem durch Investitionen. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein entsprechender Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil vor. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Unternehmen sollen mehr investieren und der Bund will sie dabei unterstützen. Wer mehr investiert, soll abschreiben können, also Steuern sparen. Das soll Ende Juni greifen und bis Ende 2028 gelten. Anschließend soll dann die Körperschaftssteuer für Unternehmen gesenkt werden. Ein weiterer Punkt im geplanten Gesetz: Firmen, die Elektrofahrzeuge kaufen, sollen die bis zu 75% abschreiben können. Dadurch erhofft sich die Bundesregierung auch einen Schub für die Automobilindustrie.
Tausende Menschen sind heute mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren. Die Sternfahrt wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub organisiert. Michael Ernst, RBB 24.
Am Nachmittag sind mehr als 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt unterwegs gewesen. Am Morgen waren trotz Nieselregens von vielen Startpunkten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum Großen Stern im Tiergarten. Dort fand auf der Straße des 17. Juni ein Umweltfestival statt. 550 Einsatzkräfte der Polizei hatten die Strecken abgesichert. Neben vielen Straßen waren vorübergehend auch die A100 und die A115 sowie der Tiergartentunnel gesperrt.
In der Formel 1 hat Oscar Piastri den Großen Preis von Spanien gewonnen. Der WM-Führende siegte vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und